Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und freue mich, dass ihr heute wieder alle den Weg hierher gefunden habt, beziehungsweise eure zuverlässigen Podcatcher euch informiert haben, dass eine neue Folge da ist. Ganz kurz organisatorisch, das hier ist die letzte Folge im Jahr 2021. Wir gehen dann nach einem sehr vollen Jahr in eine kleine Winterpause. Das heißt, im 14-Tages-Rhythmus gedacht gibt es am 29. Dezember und am 12. Januar keine neue Folge. Weiter geht es dann am 26. Januar und ab dann eben wieder im 2-Wochen-Rhythmus. Aber vor dieser Pause haben wir heute noch ein sehr schönes Gespräch vor uns mit einem mir altbekannten, ganz famosen Gast, Christoph Kessel, der dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist als Mainzer on Tour. Hallo lieber Christoph.
Hallo liebe Mara, ich grüße dich.
Ja, es ist sehr, sehr schön, dass du hier bist. Wir kennen uns ja wirklich schon viele Jahre und haben auch schon in unterschiedlichen Formaten und natürlich am Bierstand im Stadion miteinander über Fußball palavert. Das liegt daran, dass wir uns im Umfeld desselben Vereins bewegen, nämlich des ersten FSV Mainz 05. Du bist zum einen seit langer, langer Zeit Fan, beschäftigst dich aber auch fotografierend und schreibend mit den 05ern und auch ganz generell mit Fußball und hast einen, ja, in den letzten Jahren vor allen Dingen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit und legst, wie ich finde, gerne sehr schön den Finger in die Wunde des Profifußballs und da wollen wir heute so ein bisschen den Schwerpunkt legen. Ja. Genau, erstmal aber für alle, die dich noch nicht kennen, magst du vielleicht mal erzählen, wie du überhaupt zum Fußball und da auch speziell zum Mainz 05 gekommen bist?
Ja, ich bin schon ein bisschen älter, ich bin 48 Jahre alt und bin gebürtiger Mainzer, aber zu Mainz 05 zu gehen war eigentlich so Anfang der 80er Jahre ja leider gar nicht so Usus. Da haben sich viele eher in die Pfalz orientiert oder auf die falsche Rheinseite, den Nebenfluss hinauf zur Diva am Main. Ja, ich habe, muss ich sagen, dann selber in einem Vorortverein Fußball gespielt, habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich dann doch eher mit Handball was zu tun habe und war letztendlich so ein bisschen, ja, habe die 05er so verfolgt, aber war eigentlich so HSV-Fan, weil alle in meiner Klasse in der Grundschule Bayern-Fan waren und da war schon so ein bisschen so die Sache, ich muss das irgendwie anders machen als alle anderen. Und ja, Mainz 05 hat in der Oberliga gespielt und der HSV in der Bundesliga und das war für mich eigentlich lange Jahre so ein bisschen, ja, hatte ich so meine zwei Vereine, weil die 05er fand ich schon ganz nett, aber Profifußball hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwann mal kommt in Mainz. Das kam dann irgendwann allerdings 1997. Da hatte Mainz 05 das erste Mal eigentlich ein bisschen an die Bundesliga angeklopft und da gab es auch so das erste Mal so ein Public Viewing in Mainz, im Mainzer Volkspark und da hat mich das Ganze dann doch gepackt. Jobmäßig konnte ich allerdings die meisten Spiele nicht sehen am Bruchweg und das hat sich dann eigentlich erst geändert, als ich 2004 parallel zum Aufstieg endlich auch mal an den Wochenenden frei hatte. Und da muss ich dann ehrlich sagen, bin ich dann auch direkt auf Auswärtsspiele gefahren, weil für mich, ganz ehrlich, sind eigentlich Auswärtsspiele das Salz in der Suppe beim Fußball. Und ja, seitdem, wie du schon gesagt hast, in Wort und Bild bin ich eigentlich dabei und ja, machen mir so ein bisschen meine Gedanken und neben dem Fußball ist halt das Reisen meine große Beschäftigung. Das ist auch beruflich eigentlich mein Hauptaugenmerk und das verbinde ich dann auch relativ oft miteinander, wenn es geht und habe dadurch auch manchmal so ein bisschen einen anderen Blick vielleicht auf Geschehnisse im Stadion, rund ums Stadion und die bringe ich dann auch oft zu Papier.
Mhm. Was ich jetzt ganz interessant fand, was ich gar nicht wusste, ist die Geschichte mit dem Handball. Das wäre ja dann eigentlich auch möglich gewesen, dass der Verein dich mit seiner Handballmannschaft begeistert. Gab ja eine Zeit lang tatsächlich Herren und Damen. Mittlerweile gibt es ausschließlich die Mainzer Dynamites, aber das ist nicht so übergesprungen auf dich.
Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte Handball auch dann noch weiter verfolgt, so in, ja, bis 14, 15, aber irgendwie habe ich dann mit dem Sport aufgegeben und ja, letztendlich mich dann mehr wirklich so dem Reisen verschrieben, schon als 16-, 17-Jähriger. Das war dann irgendwie ja das, was eigentlich mir dann doch mehr Spaß gemacht hat. Und ja, ich bin dann, habe dann Sport mit Reisen kombiniert. Also ich bin teilweise mit dem Fahrrad halt dann wochenlang unterwegs gewesen. Das hat mich dann doch irgendwie mehr fasziniert, Individualsport. Aber Sport auf jeden Fall und Zuschauersport, muss ich sagen, so seit 15 Jahren, 16, 17 Jahren interessiert mich das halt wirklich und ja, finde es immer wieder einfach grandios, in ein Stadion zu gehen und ein Spiel zu schauen, weil das Schöne ist halt beim Fußball, normalerweise weiß man nicht, wie es ausgeht und das ist für mich immer noch, wie gesagt, das Spannende, auch warum ich auch immer wir in Mainz sagen, Luft gehen.
Du hast gerade schon angesprochen, Reisen ist bei dir nicht nur ein Fußball, sondern auch so ein bisschen ein Lebensthema. Als im Mai 2002 der Traum vom Aufstieg geplatzt war, bist du ein Jahr mit öffentlichen Verkehrsmitteln um die Welt gereist und hattest da auch nur fünf Utensilien im Gepäck und daraus hat sich so die ein oder andere recht skurrile Situation ergeben, ne? Magst du da vielleicht mal ein paar Anekdoten rauslassen?
Ja, also interessant ist vor allem auch die Entwicklung des Vereins, weil 2002 mit dem Mainz 05 Wimpel am Rucksack konnte eigentlich außerhalb ja, Deutschlands eigentlich keiner was anfangen. Ich habe allerdings immer wieder festgestellt, dass Bundesliga-Fußball viele Menschen weltweit schon 2002 interessiert hat und ich war im Mai 2002 war ich auf Bali. Und habe jemanden kennengelernt, irgendwie, man kommt ja mit den Menschen, gerade wenn man alleine reist, relativ schnell auch ins Gespräch. Und es war halt total schön, weil der junge Indonesier kannte ziemlich alle 18 Bundesligisten damals, wusste aber nie, was der Vereinsname und was der Städtename ist. Er wusste, also es gibt einen Verein Hansa Rostock, aber er wusste nicht, was ist Hansa jetzt die Stadt oder Rostock? Und dann wollte er von allen Vereinen natürlich wissen, wie weit die von Berlin weg sind. Und ja, Mainz 05 kannte er damals nicht. Und hat ihm damals erklärt, dass Mainz 05 auch mal wieder versucht hat, ans Tor der Bundesliga zu klopfen. Und ja, ich weiß nicht, ob er mittlerweile Mainz 05 kennt, aber auf späteren Reisen war das auf einmal relativ bekannt, der Verein, was mich dann doch irgendwie auch überrascht hat, dass das dann so schnell ging. Lag vielleicht auch an dem damaligen Trainer.
Das kann natürlich sein, ja. Gab es nicht auch mal eine fast schon gefährliche Situation auf so einer Reise, aus der du dann mit Fußball quasi rausgekommen bist?
Ja, das war 2006, da war ich mit dem Fahrrad unterwegs im Goldenen Dreieck. Das ist das Grenzgebiet von Laos, Burma und Thailand und ja, eines der größten Opiumanbaugebiete der Welt und deswegen ist da auch eine sehr, sehr hohe Polizeipräsenz und ja, ich bin mit dem Fahrrad in eine Polizeikontrolle reingefahren und ja, es ist in Südostasien nicht unbedingt angenehm, wenn man von Polizisten angehalten wird, aber der Polizist ist dann einmal ums Fahrrad rum und hat auf den Satteltaschen das Logo von Mainz 05 gesehen. Da stand also auch gar nichts drauf mit FSV Mainz 05 und hat auf einmal gesagt, you are Mainz 05 Supporter. Und ich so, ja, yes. Und dann hat er gemeint, oh, you play tonight against Bayern Munich. Und dann hat er gemeint, ja, you can go, no problem. Und das ist halt das Lustige, dass die Leute wirklich ja, in Südostasien eigentlich wirklich Fußball versessen sind und haben sich einfach gefreut. Hier ist jemand aus Mainz, der fährt mit seinen Mainz 05 Aufklebern hier durch unser Land und der soll ja auch noch pünktlich zum Spiel zur 0-4 Klatsche kommen, die ich dann später dann auf ja, irgendwo im Internetcafé in Nordthailand dann mir zu Gemüte führen durfte.
Sehr schön. Du hast sehr früh angefangen, eben auch zu fotografieren beim Fußball und hattest dabei immer so ein bisschen eine ungewöhnliche Perspektive. Also du hast mal erzählt in einem Gespräch, was wir hatten, dass du nie einen Wert darauf gelegt hast, dich beispielsweise akkreditieren zu lassen oder in den Innenraum zu kommen oder so, sondern dass du immer aus dem Block heraus fotografieren wolltest. Wie ist die Idee dazu entstanden? Das ist ja schon ungewöhnlich, weil man mittendrin ist in der Szenerie, die man auch als Objekt dann tatsächlich hat.
Ja, die Idee kam einfach daher, dass, ja, für mich ist Fan-Dasein absolut, ja, ist mein Freizeitvergnügen und ich will auch jetzt gar nicht irgendwie ja, anders behandelt werden als alle anderen Fans im Blog. Und deswegen hatte ich auch keine Lust, jetzt irgendwie eine Akkreditierung anzufragen und auf dem Blog zu fotografieren, sondern ich wollte eigentlich so ein bisschen, ja, den Blick aus dem Blog den Leuten zeigen, wie es halt in dem Gästeblog, also ich fotografierte auch immer nur auswärts, wie es aus dem Gästeblog so ausschaut und ja, die Gefühle, sage ich mal, die man dann hat, auch aufs Bild zu bringen, was mir zum Beispiel 2009 beim Spiel in Fürth wirklich super gut gelungen ist, solange ich zumindest nicht die Bierdusche mit der abbekommen habe, beziehungsweise die Kamera beim 0:3. Aber lustigerweise war dann zum Beispiel später ein gewisser Bo Svensson oben auf dem Zaun, den kennt man ja auch mittlerweile ganz gut. Und ja, diese Freude, diese pure Freude, einfach einzufangen in dem Moment aus dem Block raus, das ist einfach schön. Allerdings natürlich auch der pure Frust, zum Beispiel, wenn man wieder in Rumänien zum Beispiel im Elfmeterschießen in der ersten Quali-Runde rausfliegt wie 2011 oder 2014 in Griechenland, eigentlich das Gleiche in so einem Art Knast, muss man sagen. Also wenn man die Bilder heute sieht mit Stacheldraht und einem Graben, wo auch später noch ein Fan reingefallen ist, der dann auch noch versorgt werden musste, das sind dann Bilder, man eventuell dann nicht unbedingt am nächsten Tag in der Zeitung hat oder die man auch nicht unbedingt auf der Vereinsseite hat. Mhm. Und das war mir auch so ein bisschen wichtig, weil dass man auch eine gewisse andere Perspektive einfach hat und ja, dass die auch ja einfach auch bebildert wird.
Findest du diese Perspektive auch in anderen Blogs oder Fanmedien oder würdest du sagen, die ist insgesamt so ein bisschen unterrepräsentiert?
Ja, sie ist, also ich glaube, es gibt ja innerhalb der Fanszene auch immer so ein bisschen die Diskussion, ob man überhaupt fotografieren sollte im Blog. Man sollte ja eigentlich Stimmung machen, von daher ist das auch, glaube ich, bei vielen Fanszenen eigentlich sehr verpönt. Das Angenehme in Mainz ist, dass wir uns alle kennen. Wir haben eine relativ, ja, vergleichsweise vielleicht kleinere Fanszene, aber wir kommen alle gut miteinander aus. Es gibt ja auch, sage ich mal, die Fans, die in dem Blog fotografieren, die eine Akkreditierung haben und man kennt sich, man schätzt sich und man weiß halt auch, dass man gewisse, ja, Datenschutz-Gesichtspunkte auch ja, akzeptiert und respektiert. Also ich würde auch jetzt nie irgendwelche Bilder zum Beispiel online laden, wo man Gesichter oder sowas erkennt, weil das macht man einfach nicht. Und ja, aus anderen Fanszenen sieht man diese Perspektive eher weniger, glaube ich. Aber ich kann es nicht beurteilen. Also ich krieg's auf Faszination Fankurve, werden ja so Sachen hochgeladen und da sieht man eigentlich auch eher so die Fanmasse als Ganzes.
Wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen, du hast dich mit Fußball nie nur als einen Sport beschäftigt, sondern immer auch so mit den Themen, die gesamtgesellschaftlich da dranhängen. Ein großes davon ist in den letzten Jahren Nachhaltigkeit geworden. Wie hat sich das bei dir so entwickelt, dass du daran ein besonderes Interesse bekommen hast?
Das kommt eigentlich auch so ein bisschen aus meiner beruflichen Ecke, weil ich halt für eine Fluggesellschaft arbeite und jeder weiß, sage ich mal, dass Fliegen und Nachhaltigkeit ein bisschen schwierig ist und deswegen wird man halt auch in dem Bereich, glaube ich, dann stark sensibilisiert, wenn man halt dieses Thema, ja, wenn man dieses Thema weltweit mitbekommt, wie es halt auch immer, vor allem auch in anderen Ländern, zum Beispiel auch in nordischen Ländern, sage ich mal, durch Greta Thunberg zum Beispiel Fridays for Future auch in den Fokus geraten ist und man sich dann halt auch selber so ein bisschen die Frage stellt, wie das Thema, wie man persönlich zu diesem Thema steht. Und ich habe es jetzt nicht nur auf den Beruf bezogen, sondern halt auch einfach auf mein gesamtes Privatleben und habe halt festgestellt, dass es gerade im Profifußball da ziemlich viel Nachholbedarf gibt. Und das Problem ist immer, sowohl, sage ich mal, auch bei Fluggesellschaften, allerdings auch bei im Profifußball, dass man aufpassen muss, dass das Ganze nicht, wenn man in diese Richtung kommuniziert, zum Greenwashing mutiert. Und das ist gerade im Profifußball, ja, sind wir vielleicht sogar noch eine Phase vor dem Greenwashing, weil es eigentlich noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und ich merke es auch, dass ja, vielen dieses Thema eigentlich noch fremd ist. Und von daher versuche ich da immer ein bisschen zu diversen Themen mich zu positionieren. Und wahrscheinlich interessiert es den Großteil der Menschen noch nicht, aber es gibt so eine kleine Fanbase, die ich damit erreiche, und das ist auch Motivation für mich genug, auch weiterzumachen.
Mhm. Bevor wir da inhaltlich noch ein bisschen genauer drauf einsteigen, wir haben ja jetzt also über deinen Blick durch die Kamera schon gesprochen und festgestellt, also du schreibst eben mittlerweile auch seit einigen Jahren und hast durchaus auch so ein paar, ja, so halbfeste, sag ich mal, Rubriken. Eine davon ist beispielsweise die Spätlese, wo du über Auswärtsfahrten schreibst, aber eben nicht so hinsichtlich eines Spielberichtes, sondern eher Blick wirfst auf beispielsweise eben die An- und Abreise oder auf die Möglichkeit der Stadionverpflegung, aber auch, was haben vielleicht die Fans der gastgebenden Mannschaft an dem Tag im Block gemacht, wie hast du generell den Verein wahrgenommen. Was ist dir bei dieser Rubrik besonders wichtig?
Ja, bei der Rubrik ist mir eigentlich so ein bisschen wichtig, genau das zu, die Geschichten zu erzählen, die eigentlich wirklich auch wiederum nicht im nächsten Tag in der Zeitung oder auch in den Vereinsmedien stehen, weil es fahren ja grundsätzlich relativ wenig Menschen, sage ich mal, zu Auswärtsspielen. Also es ist ja vor der Pandemie so gewesen, dass eben nur 10% des jeweiligen Zuschauerkontingents dem Gastverein zustanden. Aktuell sind es, glaube ich, sogar nur 5%. Dementsprechend sind es eigentlich relativ wenig Menschen, die, sage ich mal, dieses Erlebnis der Auswärtsfahrt haben. Aber ich denke auch gerade Auswärtsfahrende haben oft den Vergleich, gerade was im Profifußball los ist, wie es in anderen Vereinen geregelt wird. Und ich finde, dass man, ja, wenn man alle zwei Wochen auswärts fährt, teilweise auch wirklich gute Ideen anderer Vereine mitbekommt, die vielleicht auch der eigene Verein übernehmen kann. Oder umgekehrt sieht man auch manchmal, wenn man über den eigenen Verein sehr viel meckert, dass es bei anderen Vereinen eventuell noch deutlich schlechter läuft. Also ich versuche da auch immer so einen gewissen Vergleich anzustellen, und dann versuche ich natürlich auch so ein bisschen gerade bei An- und Abfahrt das Thema Nachhaltigkeit drin zu haben. Aber auch gerade in dieser Saison geht es mir auch so ein bisschen um die Verpflegung und da um das Thema Nachhaltigkeit. Und ja, da stoße ich auf sehr, sehr viel Kritik, weil ich glaube, ja, viele Leute reduzieren die Spätlese mittlerweile so ein bisschen auf das Thema Essen und Trinken. Aber da gibt es meiner Meinung nach ziemlich viele Ansatzpunkte, ja, die man eventuell auch besser machen kann.
Du meinst jetzt mit, wenn viele reduzieren es auf das Thema Essen von den LeserInnen?
Ja, genau. Okay. Also ich kriege sehr viel Feedback dazu. Ich sollte doch einfach ein bisschen mehr zur Stimmung schreiben und weniger zum Essen, zum Essensangebot. Und ja, ist natürlich auch meine Antwort, dass ich sage, okay, stimmungsmäßig sieht man ja oft in den Fanforen oder auf Social Media, wie die Situation gelaufen ist. Und ich versuche halt, wie gesagt, zu irgendwelchen taktischen Sachen, glaube ich, gibt es genug Menschen, die davon mehr Ahnung haben. Zu Stimmungsschichten lasse ich manchmal einfließen, aber gerade wenn nach einer Niederlage versuche ich das ganz komplett wegzunehmen, weil da wird sowieso in Social Media schon genug darüber berichtet, da muss ich dann auch noch meinen Senf dazugeben.
Lass uns das doch gerne mal anschauen. Also das Thema MAMF nennst du das. Was sind denn so Aspekte von der Verpflegung im Stadion, auf die du schaust? Das geht dir ja jetzt weniger darum, ist die Wurst hier oder da besser, sondern das sind ja andere Themen, auf die du, mit denen du dich da beschäftigst.
Ja, mir geht es einfach so ein bisschen darum, Thema Nachhaltigkeit schließt nun mal einfach auch das Thema Verpflegung ein. Und es ist teilweise sehr interessant, dass manche Vereine auf dem Catering-Angebot von 1950 vielleicht stehen geblieben sind.
Wascht.
Genau. Das ist mir jetzt zum Beispiel in der ersten Runde des DFB-Pokals ins Auge gesprungen, als es irgendwie drei verschiedene Fleischsorten gab. Ich glaube, ein Steak und zwei Würste. Und das war's. Und das hat mich dann doch etwas irritiert. Und gut, das Gute ist halt, wenn man freundlich fragt und ja, und nicht irgendwie mit der Axt oder ja, wenn man der Ton macht die Musik, sage ich mal, wenn man dann freundlich eine Lösung findet, dann war es halt so, dass ich am Ende für 1 Euro 2 Brötchen bekommen habe. Das heißt eine fleischlose Variante. Es ist halt so, ich bin kein Vegetarier, ich bin kein Veganer. Ich versuche nur, mich auch für vegetarische Kost oder vegane Kost versuche ich zu probieren und einen Großteil meines Essens damit auch zu bestreiten. Und das ist an diesem Abend oder an diesem Tag relativ schwierig gewesen. Und was mir halt auch nochmal wichtig ist, ist einfach, selbst wenn es eine Brezel oder Pommes im Stadion gibt, es ist halt oft so, dass die Wurst das Billigste ist, was angeboten wird. Und ich denke, das ist im Thema Nachhaltigkeit, das passt halt überhaupt nicht. Und es ist also auch bei uns vor der eigenen Haustür, muss man da auch klären, wenn es ein Fleischkäsebrötchen für 2 Euro gibt, das genauso teuer ist wie eine Brezel, dann stimmt da einfach etwas nicht. Und das ist halt so ein bisschen, ich stelle mir immer die Frage, warum eigentlich ein Stadionerlebnis mit Tierleid gleichgesetzt wird und einem das Tierwohl oder den meisten Menschen das Tierwohl halt komplett eigentlich Schnuppe ist. Und das ist halt einfach im Moment so ein bisschen der Stand, dass Menschen sich oder dass wir uns generell, glaube ich, relativ wenig Gedanken machen über die Folgen unseres eigenen Konsums. Und das fängt halt im Stadion an. Und da gibt es gerade im Bereich Fußball noch wesentlich mehr Punkte, die ja vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen.
Hast du das Gefühl, dass da aber, ein bisschen hast du es ja schon angedeutet, der Widerstand schon auch relativ hoch ist, wie ja auch bei anderen gesellschaftlichen Themen, die man im Fußball auch verhandeln möchte und muss, weil die Leute so sagen, jetzt lass mir doch wenigstens mal, wenn ich samstags ins Stadion gehe, meine Ruhe und ich will da meine Wurst essen und mein Bier trinken und mich jetzt nicht auch noch mit dem ganzen Kram auseinandersetzen?
Ja, ich sehe das auf jeden Fall so und das ist halt irgendwie, der Fußball ist ja so ein bisschen Spiegelbild der Gesellschaft und gerade weil ich kein Veganer oder kein Vegetarier bin, macht es das für mich vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil ich sage, okay, ich bin Flexitarier, ich habe auch letzte Woche notgedrungen ein Stück Fleisch gegessen, aber ich versuche mich halt auch für Gruppen einzusetzen, deren Inhalte ich eigentlich auch teile und wo ich auch einfach sage, es ist einfach wichtig und wenn wir über die Klimaproblematik reden, müssen wir halt auch über den Fleischkonsum reden. Mhm. Und das ist halt vielen Leuten nicht so, die haben das nicht auf dem Schirm und ich versuche es wenigstens mal einzustreuen. Und da sind halt meiner Meinung nach auch die Vereine gefordert, dass auch gerade bei der Preisgestaltung im Stadion da eventuell einfach mal ein Blick drauf geworfen wird, dass nicht die günstigste Speise am Ende auch noch die Feuerwurst ist.
Auch hinsichtlich der Pandemie, ne, ist ja Massentierhaltung also durchaus ein Thema, auf das wir schauen müssen. Eigentlich ist Massentierhaltung ein Thema, auf das wir als Gesellschaft ganz prinzipiell schauen müssen und zwar sehr kritisch. Aber der Wille fehlt da an vielen Ecken noch komplett, ist auch mein Eindruck, ja. Bekommst du hauptsächlich Feedback von Fans deines Vereins oder kriegst du auch Feedback auf deine Texte von den Fans der gastgebenden Vereine?
Der gastgebenden Vereine eher
bei wenig. Den Auswärtsfahrten meine ja, ich, ne?
Genau, also der gastgebende Vereine eigentlich gar nicht. Ich bekomme allerdings relativ viel Feedback generell über Social Media von Fans anderer Vereine, die mich halt abonniert haben auf Instagram oder auf Facebook. Und deswegen habe ich mich ja auch vor 2 Jahren dazu entschieden, zum Beispiel auch das Thema finanzielle Nachhaltigkeit mal in den Fokus zu nehmen, weil die DFL ja 2018 entschieden hat, dass sie die Finanzkennzahlen der Bundesliga-Vereine veröffentlichen, weil vorher war das nicht der Fall. Und dann habe ich mich jetzt in diesem Jahr zum 3. Mal habe ich eine Finanz-Bundesliga-Tabelle erstellt gerade weil, wie du schon gesagt hast, andere Fans anderer Vereine mir folgen und ich fand es halt schon ganz interessant, unter den Stichworten Financial Fairplay und 50+1 das Ganze mal zu beleuchten, und die Ergebnisse fand ich sehr, sehr spannend und teilweise auch überraschend. Und wie gesagt, das ist eigentlich dann auch eine ganz interessante Geschichte für alle Fans anderer Vereine, denen das Thema finanzielle Nachhaltigkeit auch so ein bisschen am Herzen liegt.
Mhm. Da will ich gerne nachher auch noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, aber für den Moment mal noch beim Stadion-Erlebnis bleiben. Ein Thema, mit dem du dich ja auch immer wieder auseinandersetzt, ist, ich sag mal, also ganz prinzipiell Einweg, Mehrweg so, also woraus wird getrunken, woraus wird gegessen. Ist das vielleicht sogar ein Thema, wo man manchmal, wenn man sich dann intensiver mit befasst, feststellt, dass die Lösung, die man am Anfang vermutet, gar nicht so unumstritten die beste ist? Also wenn man jetzt zum Beispiel drauf schaut, benutzt man Einweg- oder Mehrwegbecher, weil ja beispielsweise, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei Mehrwegbechern dann auch wieder die Frage ist, wie oft dürfen die überhaupt benutzt werden oder wie oft werden sie benutzt, bevor sie wiederum eben auch vernichtet werden. Und ja, dass man manchmal so bei der Recherche vielleicht auch feststellt, es ist doch noch alles etwas diffiziler, als man dachte.
Auf jeden Fall, es ist ja generell, mein Blog funktioniert nicht mit Schwarz-Weiß-Malerei. Das heißt, du hast vollkommen recht. Also mir geht es eigentlich mehr um die Grautöne. Das Thema Becher ist eigentlich ein perfektes Beispiel, weil, wie du es schon angesprochen hast, auch der Mehrwegbecher ist nicht die Lösung schlechthin. Ich hatte dazu auch mit einem ehemaligen Mainz 05-Mitarbeiter lange Diskussionen, was das Thema angeht. Ich bin allerdings ein bisschen der festen Überzeugung, dass es manchmal auch wichtig ist, Symbole zu setzen. Und ich glaube, dass per se immer eine Kreislaufwirtschaft einfach besser ist für das Storytelling der Menschen. Weil ich glaube, wir sind mittlerweile in einem Bereich, dass es für uns einfach ganz normal ist, permanent Müll zu produzieren. Und das hat mich jetzt auch so ein bisschen in der Pandemie gestört, dass zum Beispiel bei den ersten Spielen, die unter 3G stattfanden, dann Bändchen ausgegeben wurden in dem einen Stadion, und im anderen Stadion wurde halt einfach das mit der App alles wunderbar gemacht und man kam in den Innenbereich und man hatte dann nicht diese Bändchen. Und dann wurde mir auch wieder vorgeworfen, was sind denn diese 3 Bändchen, in Anführungszeichen, die da anfallen. Aber es ist halt wirklich mittlerweile diese Unkultur, dass wir eigentlich immer Müll produzieren, ohne mal zu überlegen, dass wir eventuell wirklich in der Kreislaufwirtschaft kommen sollten. Und das Problem mit diesen Einwegbechern, die angeblich kompostierbar sind, da hat mir eine ehemalige Umweltdezernentin in der Stadt Mainz das mal erklärt, dass das auch nicht wirklich funktioniert, weil diese Becher viel länger kompostiert werden müssten, als eigentlich im Kompostierwerk diese Zeit gegeben wird. Ich glaube, das eine sind 3 Monate und so ein Becher braucht aber 6 Monate und deswegen wird er am Ende doch verbrannt. Und das sind halt immer wieder, wie du schon gesagt hast, diese kleinen Für- und Wider-Geschichten, und deswegen denke ich allerdings wirklich bei den Bechern, dass Pfand am Ende einfach die Lösung ist, um den Leuten einfach wieder vor Augen zu führen, dass man Sachen wiederverwerten sollte. Das betrifft ja auch andere Punkte im Stadion, allerdings zum Beispiel auch was Bekleidung angeht.
Das ist tatsächlich auch das nächste Thema, was ich mir aufgeschrieben habe. Du hast dich sehr viel auseinandergesetzt mit dem Thema fair produzierter Kleidung. Wie wird Baumwolle hergestellt? Wo kommt sie her? Wie sind die Arbeitsbedingungen und so weiter? In Bundesliga-Vereinen und also sei es jetzt was einerseits die Trikot-Ausrüstung der Mannschaften angeht, sei es aber andererseits auch, was eben all die ja also eh schon sehr hochpreisige Ware in Fanshops und so weiter angeht, wird dieses Thema, also es wird nicht mehr ignoriert, würde ich sagen, aber es wird auch längst nicht in dem Maße einbezogen in Überlegungen, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte in einer Industrie, in der ja so viel Geld fließt. Was sind da so Themen oder Unterthemen, mit denen du dich auseinandergesetzt hast, oder was hast du daraus vielleicht für dich auch für Schlüsse gezogen?
Ja, es ist, wie du schon sagst, das Thema fair produzierte Baumwoll-Shirts hat mittlerweile Einzug gehalten, auch zum Beispiel im ersten LSV 1905. Da gibt es mittlerweile relativ viel Angebot, was GOTS zertifiziert ist, also das ist der Global Organic Textile Standard. Das ist eigentlich, wenn man Kleidung mit diesem Siegel kauft, kann man sich sicher sein, dass derjenige oder diejenige, die das produziert haben, zu fairen Bedingungen das Ganze produziert haben, mit einem Material, mit Bio-Baumwolle, die halt im Vergleich zu konventioneller Baumwolle zum Beispiel die Böden nicht auslaugt. Es werden keine Pestizide eingesetzt, von daher kann man sich da sicher sein. Aber das Problem ist, dass natürlich auch gerade die Trikots, die Fußbälle nicht aus Baumwolle sind. Und mir fehlt wirklich bei der Bundesliga und beim DFB im Moment einfach ja diese Empathie zu sagen, ja, wie es sonst in der sogenannten nachhaltigen Klamottenbranche eigentlich dieser Claim ist, who made my clothes oder who made my football. Das existiert einfach nicht. Und es ist einfach so, dass diese, ja, im Gegensatz zur nachhaltigen Kleidung ist, das Gegenteil ist Fast Fashion, also wirklich diese schnelle Mode. Und das ist ja wirklich beim Fußball einfach wirklich so, dass jedes Jahr praktisch auch ein neues Trikot oder drei Trikots neu entworfen werden. Und es wird sich halt wirklich nicht die Frage gestellt, wer hat denn dieses Trikot zu welchen Bedingungen produziert und ja, wie du schon gesagt hast, sehr hochpreisig. Und wenn man sich dann überlegt, dass vielleicht ein Trikot 100 Euro kostet und weniger als 1 Euro vielleicht bei der Person landet, die das letztendlich hergestellt hat, dann stelle ich mir halt die Frage, da kann sich der Fußball meiner Meinung nach nicht aus der Verantwortung rausnehmen. Und es wird aber aktuell diese Frage nicht angegangen. Und das finde ich einfach eigentlich ein ziemliches Unding. Und wenn man halt überlegt, wir haben ja dieses Thema Nachhaltigkeit und ja, es wird Fridays for Future sagt, okay Leute, es geht so nicht weiter, dann hat man Branchen wie zum Beispiel meine Berufsbranche, die Airline-Industrie, die wird angegangen, und es gibt dann halt umgekehrt die Klamottenbranche, die weltweit mehr CO2 ausstößt als der gesamte Flug- und Schiffsverkehr. Das hat halt leider keiner auf dem Schirm, weil man natürlich mit einem T-Shirt, was in der Ecke liegt, das nicht verbindet. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und ja, das fehlt mir halt im Moment wirklich beim Fußball. Und das ist ein bisschen traurig. Und ja, DFL will, glaube ich, ab nächsten Jahr Nachhaltigkeitspunkte einarbeiten in die Lizenzierung, aber ich bin sehr gespannt, ja, in welche Richtung das geht. Thema, wie gesagt, Greenwashing, und es ist halt wirklich wichtig, dass es dann halt nicht ins Greenwashing auch abdriftet.
Ich finde vor allen Dingen bei diesen ganzen Nachhaltigkeitsthemen, und ich glaube sogar, dass ich da vor ein paar Jahren mal über deine Beschäftigung damit dann selber drauf gekommen bin. Also ich habe für mich ich bin eh nie jemand gewesen, die sich jetzt permanent neue Klamotten gekauft hat, sondern ich finde es eigentlich wundervoll, dass also zumindest die Sachen, die man früher gekauft hat, einfach ewig gehalten haben. Mittlerweile hat sich da ja auch viel geändert, aber also ich habe vor ein paar Jahren komplett darauf umgestellt, eben wenn ich mir so Basics, wie man da so sagt, ne, so T-Shirts oder Leggings oder sowas besorge, das nur noch zu kaufen an Stellen, wo ich eben weiß, die Baumwolle ist fair produziert worden. Und fair produziert bedeutet dann eben nicht nur, dass man es nachhaltig im Sinne von der Umweltnachhaltigkeit hat, sondern es bedeutet eben einfach auch, dass ein Minimum an Arbeitsbedingungen gesetzt wird. Und das kann schon sowas total Simples sein, wie die Frage, wie nah an einem Baumwollfeld, wo die PflückerInnen arbeiten, ist eigentlich die nächste Toilette und solche Sachen. Also wirklich Themen, wo man sich aus unserer privilegierten Sicht überhaupt keine Gedanken drum macht und wo ich aber doch eigentlich erwarten würde, dass der Fußball, der ja auch sehr viele Menschen sehr gut bezahlt, doch ein Interesse daran haben müsste, nicht mitzuwirken an Praktiken, wo Leute ja, also unter teilweise einfach auch unmenschlichen Arbeitsbedingungen den ganzen Tag dann Produkte herstellen, die hier dann zu solchen Mondpreisen aber eben tatsächlich angeboten werden.
Ja, in der Tat, das ist das Problem. Und ich habe so den Eindruck, solange die Fans nicht rebellieren, wird sich da nichts ändern. Und selbst wenn sie rebellieren, werden sie ja oft nicht für voll genommen, werden nicht respektiert. Das hat man ja in der jüngsten Zeit auch so ein bisschen mitbekommen bei der einen oder anderen Jahreshauptversammlung. Und das ist halt einfach das Problem, wie du schon sagst. Allerdings fängt es auch schon im Kleinen an. Also ich weiß nicht, selbst innerhalb der Vereine gibt es die Sportler, die Sportlerinnen, die gut verdienen, die Sportler, die gut verdienen, die Sportlerinnen, die nicht so gut verdienen, vielleicht um es mal so zu sagen. Aber die Beschäftigten im Verein, weiß ich gar nicht, ob die so gut sozial abgesichert sind. Ich habe mal irgendwie gelesen, wenn ein Verein absteigt, müssen, weiß ich nicht, 10% der Belegschaft entlassen werden. Da frage ich mich halt auch, wie es mit der sozialen Nachhaltigkeit selbst innerhalb der Vereine ist. Gibt es da einen Tarifvertrag? Gibt es da einen Betriebsrat? Gibt es da vielleicht einen Interessenausgleich, Sozialplan, wenn Personal entlassen wird wegen eines Absteigens oder nicht? Also das sind auch so Fragen, die ich mir einfach stelle. Und da hört man halt eigentlich gar nichts. Wir hören jetzt zum Beispiel gerade während der Pandemie, dass zum Glück PflegerInnen besser bezahlt werden, weil es neue Tarifverträge gibt. Aber wie das bei den Beschäftigten im Fußball ist, große Fragezeichen.
Da haben vor allen Dingen viele von den, ich sag mal, spieltagsrelevanten 400 wie viel Euro JobberInnen ganz schön in die Röhre geschaut während der Geisterspiele und da wollte auch niemand so richtig gerne drüber sprechen. Ist es denn so, dass wenn man sich mit diesen Themen im Fußball beschäftigt und du hast ja selber gesagt vorhin, du bist aus einer reinen Fanperspektive da ursprünglich mal dran gekommen, bringt das nicht automatisch eine Entfremdung mit sich?
Ja, auf jeden Fall. Also die große Entfremdung hat für mich eigentlich allerdings erst stattgefunden mit Beginn der Geisterspiele, weil damit konnte ich mich halt überhaupt nicht identifizieren. Ich habe auch tatsächlich eigentlich von März 2020 bis, ja, bis zu dem Sommer 2021 vom Fußball nicht viel wissen wollen, weil ich das einfach, ja, ich konnte es einfach nicht. Für mich war Fußball immer im Stadion. Das ging nicht. Und es war auch natürlich richtig, dass es keine Zuschauer im Stadion waren, weil man darf nicht vergessen, letztes Jahr waren wir alle ungeimpft und teilweise auch ungetestet. Das ging gar nicht. Aber dass der Fußball gleich sein Ding weitergezogen hat, wir erinnern uns auch daran, da gab es erstmal geringe Testkapazitäten, aber im Fußball waren die Tests auf einmal alle vorhanden. Ja, wie das Ganze im Moment jetzt weiterläuft, wissen wir auch. Das hat mich schon entfremdet. Vorher muss ich sagen, man hat das irgendwie so ein bisschen, ja, die Gehaltsdiskrepanzen hat man irgendwie, habe ich zumindest irgendwie rausgefiltert. Muss aber auch sagen, ja, ich bin mit großer Freude wieder ins Stadion gegangen jetzt im Sommer und ich denke halt immer, so Boykotts bringen eigentlich am Ende gar nichts, weil es läuft ja sowieso weiter. Und deswegen versuche ich einfach ein bisschen die Probleme oder die Sachen, die ich finde, die es anzusprechen gilt, versuche ich aufs Papier zu bringen oder im Blog reinzubringen, weil ich genieße es einfach am Ende auch. Ich muss auch sagen, ich bin teilweise ein bisschen auswärtssüchtig, würde ich sagen. Also gerade mein letztes Spiel in Bielefeld, ich fand es einfach so schön, endlich mal wieder in Bielefeld auf der Alm zu sein. Gerade weil auch Bielefeld vielleicht nicht den Weg geht, den viele andere Copy-Paste-Arenen irgendwie in den letzten Jahren gehabt haben. Man läuft da durch diese Schrebergartenkolonie. Und dann gibt es oben in Bielefeld, oben kann man rausgehen und hat einen Blick über den Teile der Stadt aus dem Fanblock raus. Und die Leute sind einfach auch total angenehm. Und es ist ja das Schöne. Und deswegen natürlich ist es, ja, habe ich da auch meinen Filter drauf. Und Konsequenz ist es natürlich nicht, aber für mich ist es halt immer noch irgendwie auch mein Hobby, und Kritik üben mache ich dann halt, wenn ich denke, das sollte mal zur Sprache gebracht werden.
Ich möchte an dieser Stelle zum einen Eva-Lotta Bohle grüßen bei der Bielefelder Alm und zum anderen, ich glaube ja tatsächlich, dass diese Stimmen, die kritisch, aber trotzdem in der Grundhaltung liebevoll auf den Fußball schauen, total wichtig sind, weil ich es oft so wahrnehme, dass also Differenzierung ist sowieso ein Thema, von dem ich das Gefühl habe, es fällt der Gesellschaft zunehmend schwer. Im Fußball empfinde ich da teilweise auch eine gewisse Zuspitzung. Also auch jetzt, wenn man zuletzt die Nachrichten geschaut hat, man muss vielleicht dazu sagen, die Folge erscheint am 15. Dezember. Wir nehmen etwas mehr als 10 Tage vorher auf. Es wird jetzt die Entscheidung fallen, wie es überhaupt weitergeht mit den Stadien, beziehungsweise, also es ist jetzt schon klar, dass es eine Reduzierung der ZuschauerInnenzahlen gibt. Gut möglich, dass bis zum 15. vielleicht dann auch sogar die Geisterspiele wieder anstehen, aber beispielsweise, wenn man auf den Umgang medial mit Fans geschaut hat, auch jetzt gerade zuletzt wieder, wo ein bisschen so getan wurde, als wären plötzlich die Fußballfans diejenigen, die die Pandemie zu verantworten haben, fehlt mir sowieso so ein bisschen das mit den Grautönen, was du ansprichst. Insofern lange Kurve geflogen, zentraler Punkt. Ich finde es total wichtig, dass es Stimmen wie dich tatsächlich gibt, weil du diese Nähe zum Fußball ja hast und weil man, glaube ich, aus dieser Nähe heraus manchmal eine Form von Kritik findet, die überhaupt nicht weniger den Finger in die Wunde legt, aber die es ja tut, nicht um einfach nur Fehler bloßzulegen, sondern mit so einem totalen Wunsch, das, woran dein Herz ja eigentlich hängt, zu verbessern. Und das finde ich total produktiv.
Ja, ich habe es mir auch einfach abgewöhnt, dieser Empörungskultur, die es teilweise vor allem auf Twitter gibt, zu folgen, weil Social Media ist, wir wissen alle, wie Social Media funktioniert. Ich weiß auch, wenn ich ein Bild mit Pyrotechnik auf Instagram poste, kriege ich hunderte von Likes, aber das ist nicht meine Intention, abgesehen davon, dass wir alle wissen, wie die offizielle Regel zur Pyrotechnik ist. Genauso auch auf Twitter. Wenn ich jetzt hier irgendwas versuche, im Verein bloßzustellen, das bringt mir vielleicht ein paar Likes, aber es ist auch in der Hinsicht nicht nachhaltig, sondern ich versuche auch immer, wie du sagst, Lösungen anzubieten, indem ich zum Beispiel in der Spätlese halt beschreibe, wie es zum Beispiel Bayer Leverkusen hinbekommt, was das Catering-Angebot angeht, was absolut in Ordnung ist. Selbst muss ich ja sagen, dass ich auch manchmal Sachen oder Leute oder Firmen in Schutz nehme, die eigentlich generell schön im Moment gedisst werden, wie zum Beispiel die Firma CureVac in Tübingen, wo wir wissen, dass ein gewisser Mäzen aus Sinsheim da relativ viel Geld reingesteckt hat. Und als es dann irgendwie vor 3-4 Monaten hieß, dass CureVac nur 47% Wirksamkeit hat, hat man sich ja sehr, sehr schön lustig gemacht, dass sie
beim Corona-Impfstoff, ne?
Genau, dass sie manchmal 50+1 hinbekommen, wo ich halt einfach nur gesagt habe, ja, schöner Lacher, aber man muss einfach sagen, dass der Ansatz von CureVac halt der war, dass sie einen mRNA-Impfstoff entwickeln wollten, der halt im Kühlschrank gelagert werden kann und damit vielen Ländern in der dritten Welt, in der sogenannten dritten Welt, die Möglichkeit gegeben hätte, eine wirksame Impfung gegen Corona zu haben. Und das ist ja das große Problem, weil wir in Deutschland in unserer Blase sitzen und denken, wenn wir das Problem in Deutschland gelöst haben, ist die Pandemie gelöst. Und das sehen wir ja gerade mit dieser neuen Variante, die übrigens nicht unbedingt aus Südafrika kommen muss, sondern die wurde halt in Südafrika entdeckt, weil die super Labore haben, die das entdecken, die vielleicht andere Länder nicht haben. Aber das ist nur so am Rande. Das heißt, diese Lösung wäre eigentlich von CureVac, dieser Impfstoff wäre einfach ein sehr, sehr wichtiges Instrument gewesen. Und da muss ich sagen, habe ich auch einen Blogartikel geschrieben, das ist nämlich genau das, was du geschrieben hast, Mara, beschrieben hast, dass dann eventuell Leute, die wieder sehr reflektiert sind, dann auch schon wieder sagen, ja, guck mal, die Fußballfans machen sich hier auch schon wieder lustig und haben es einfach nicht gerafft, wie wichtig eigentlich dieser Impfstoff von CureVac wäre. Und ja, das ist halt generell das Problem, dass Fußballfans, wie du es schon gesagt hast, jetzt in der Pandemie als das Problem und dargestellt werden. Und es wird halt nicht beschrieben, wie seit März, wie viele Faninitiativen einkaufen gegangen sind, wie vernünftig die Fans auch waren. Es wurde ja bei Start der Geisterspiele vermutet, dass sich alle Fans vor den Stadien zusammenrotten und Superspreader-Events veranstalten, was sie nicht gemacht haben. All das kam ja leider in der medialen Betrachtung eigentlich nicht vor. Auch die Fanprojekte, die zum Beispiel versucht haben, immer noch ein Anlaufprojekt, auch eine Anlaufstelle zu sein für Jugendliche, weil wir wissen alle, dass die Ultrakultur die größte Jugendsubkultur in Deutschland ist und viele Jugendliche gerade in der Pandemie sehr viel zu leiden haben und Ansprechpartner suchen. Und dass die Fanprojekte in ganz Deutschland da eine Riesenarbeit gemacht haben, kommt halt eigentlich nicht vor, sondern es wird, ja, dann nur ein Bild gezeigt von Fans ohne Maske im Stadion, das dann letztendlich das Problem sein soll.
An einem Wochenende, wo ja im Übrigen viele Stadien schon bei einer Auslastung von nur noch 25% waren und 2G plus hatten und große Abstände, ist natürlich also den Blick dann dahin zu lenken, wo es anders gelaufen ist. Da steckt natürlich, würde ich mal behaupten, schon auch eine gewisse Intention dahinter. Und was da auch mit reinspielt, finde ich, ist, dass da Dinge halt total vermischt werden. Also, dass man sagt, ja, der privilegierte Fußball, der soll mal die Klappe halten und aufhören zu heulen. Und man kann mit Fug und Recht bestimmte Privilegien, die der Fußball als Industrie hat, kritisieren und kann dann aber eben davon trennen, was genau passiert eben im Bereich Fans oder was du gerade auch ganz wichtig schon angesprochen hast, im Bereich Fanarbeit. Aber da geht es ja schon damit los, dass viele Leute überhaupt nicht realisieren, dass die Fanprojekte eben unabhängig sind und zwar immer an den Verein angedockt, aber ja nicht, also nicht zum Verein gehören. Und all diese Differenzierungen, ja, da könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Tag drüber reden. Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema Produktivität. Dass du, also es ist ja sowieso schon so, ich würde das, was du machst, nicht als Meckern empfinden, aber um mal bei dem Sprichwort zu bleiben, nicht nur meckern, sondern auch machen. Auch das nimmst du dir ja zu Herzen und hast rund um Mainz 05 und auch natürlich deinen Blog immer mal wieder auch selber Produkte ausprobiert, beispielsweise Turnbeutel oder eben auch Glasgetränke, Flaschen für deinen Blog, also die du natürlich nicht selber klöppelst, aber wo du dir eben HerstellerInnen suchst, mit denen du sowas dann gerne realisieren möchtest. Und dann noch einen Nachhaltigkeitsgedanken hast, in dem eben das Geld, was darüber reinkommt, gespendet wird an verschiedene Projekte. Wie hat sich das denn als Idee mal bei dir entwickelt? Also deine Leidenschaft für den Fußball und das, was du eh schon an Zeit in diese Themen steckst, dann auch noch in so eine Richtung zu nutzen?
Ja, es kam eigentlich so ein bisschen daher, dass ich, ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, eigentlich das Thema Reisen neben dem Fußball war so ein bisschen mein großes Steckenpferd und ich habe dann über die Reisen Bücher geschrieben, die allerdings so ein bisschen in meiner Community nicht unbedingt so gut ankamen, weil ja, Fußballthemen waren irgendwie im Mittelpunkt meines Blogs, aber die Reisethemen in den Büchern halt war praktisch so der zweite Pfeiler und das hat sich so ein bisschen geklecht und viele Leute haben gesagt, ja, wir finden es total toll, dass du mit deinen Büchern eigentlich diese Projekte unterstützt, aber gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit? Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, vielleicht kann ich das eine oder andere Produkt einfach so ein bisschen anbieten in kleinen Chargen und habe dann vielleicht die Möglichkeit, da mit dem einerseits den Nachhaltigkeitsgedanken greifbar zu machen, gerade was die Turnbeutel angeht, die halt mit einem, ja, wie gesagt, GOTS Label zertifiziert sind, wie du schon sagst, dass dort letztendlich die Leute, die diese Baumwolle hergestellt haben, auch fair entlohnt werden. Ja, und also dann ein greifbares Produkt, was man halt auch nutzen kann, was nicht irgendwo in der Ecke rumliegt. Und diese Turnbeutel sind ja gerade auch auf Auswärtsfahrten vielleicht gar nicht mal so schlecht zu nutzen. Und letztendlich hat sich dann natürlich auch noch die Idee ergeben, dass, ja, wie du schon gesagt hast, der Blog eigentlich Mainzer on Tour heißt und ich als Mann zum Beispiel einfach Diskussionen im Stadion dann geführt habe mit Frauen, die sich dann, die mir dann auch ein bisschen erklärt haben, Herr Christoph, wir fühlen uns mit Mainzer nicht wirklich eingeschlossen und dadurch ist natürlich an dem 8. März vor 2 Jahren ist dann auch ein Mainzerin on Tour Turnbeutel entstanden. Das heißt, man kann auch hier einfach mal dieses Thema, dass Frauen oder auch das dritte Geschlecht nicht durch solche Mainzer, durch solche männlichen Herangehensweisen repräsentiert sind, letztendlich auch auf Produkte übertragen. Und eigentlich hatte ich auch für dieses Jahr auch einen dritten Turmbeutel geplant in Regenbogenfarben. Das hat leider nicht funktioniert wegen der Pandemie, aber gerne würde ich das auch einfach aufnehmen für die Zukunft, weil man gerade auch mit so einem kleinen, ja, Blognamen aus 3 Wörtern eigentlich auch relativ viel erreichen kann, wenn man das Ganze, ja, den Menschen auch über solche Begrifflichkeiten einfach auch sichtbar macht, dass es halt nicht das generische Maskulinum ist, was letztendlich die gesamte Gesellschaft dann vertritt. Das ist nämlich immer meiner Meinung nach schwierig, wenn man nicht selbst in der Lage ist, oft diese Empathie zu haben, dass eventuell mit seinem Agieren eventuell nicht unbedingt alle Menschen der Gesellschaft letztendlich sich angesprochen fühlen.
Ja, siehst du mal, da kann man in solchen Dingen, nämlich das Thema Binarität der Geschlechter oder eben deren Begrenzung und wie du schon gesagt hast, Sexualitäten, Geschlechter und so weiter mit relativ wenig einbeziehen. Und das wäre an vielen anderen Stellen durchaus auch möglich, wenn es denn den Wille gibt. Führt vielleicht so ein bisschen nochmal dann zum Thema Finanzen, Wirtschaftlichkeit. Du hast vorhin schon gesagt, du beschäftigst dich auch mit den Finanzkennzahlen der Vereine. Bei all diesen, Gesellschafts- und Nachhaltigkeitsthemen, ohne jetzt zu sagen, die Vereine tun da gar nichts, aber dass sie sich weniger bewegen, als man das vielleicht von außen sich wünschen würde oder auch erwarten würde, wird ja oft eben auch mit der finanziellen Seite, entschuldigt oder begründet. Wäre zum einen die Frage, wie siehst du diese Haltung, und zum anderen dann schon mal weitergegangen in Richtung der Finanzkennzahlen. Wie fuchst du dich denn da rein, wenn es dann tatsächlich darum geht, das ja für alle Vereine zu machen, und was sind da vielleicht Aspekte, die dich besonders auch überrascht haben?
Ja, also ich denke, das bis 2019 war ja dieses Thema Finanzen eigentlich sehr, sehr undurchschaubar in der DFL. Es gab ja dann 2018, glaube ich, den Entscheid der DFL zu sagen, wir publizieren die ganzen Geschichten, die ganzen Finanzkennzahlen. Und bis dahin hatte ich eigentlich mit dem Thema relativ wenig am Hut. Allerdings habe ich mal vor vielen Jahren Wirtschaftswissenschaften studiert und habe mir gedacht, hey, vielleicht ist es ja doch für irgendwas gut, und habe mir dann die allgemein zugängliche Tabelle der DFL zu Gemüte geführt und habe daraus einfach gesehen, dass man eigentlich, wie das auch WirtschaftsprüferInnen machen, anhand von Indizes zu schauen, wie eigentlich ein Verein aufgestellt ist. Das heißt, wie er einfach wirtschaftet, und da kann man anhand dieser Kennzahlen relativ simpel eigentlich erkennen, wie es um das Finanzgebaren eines Vereins steht. Teilweise sind da ja auch schon auf den ersten Blick Sachen, die einem, selbst wenn man von diesen Zahlen wenig versteht, wenn man bei 2 Vereinen in der Bundesliga sieht, dass die Gewinne machen können, die dann abfließen, oder Verluste machen, die einfach ausgeglichen werden, dass man sagt, das ist aber Financial Fairplay ist da eigentlich nicht unbedingt angesagt. Also es ist halt wirklich echt heftig, wenn man vor allem über die 3 Jahre, die ich das jetzt mache, auch einfach sieht, dass es einen Verein gibt, der hatte negatives Eigenkapital, was übrigens einige Vereine haben. Das heißt, diese Vereine sind komplett überschuldet. In der Realwirtschaft würden sie wahrscheinlich eigentlich gar nicht mehr agieren können. Also sie müssten eigentlich Insolvenz wahrscheinlich anmelden. Also negatives Eigenkapital geht eigentlich, ist extrem schwierig, sag ich mal, dass dieses aber auf einmal einfach ausgeglichen wird durch externe Investoren. Das ist halt auch einfach eine Sache, die einem wie Schuppen von den Augen fällt und wo man dann halt sagt, als Verein auch, sage ich mal, von Mainz 05, der, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich die rot-weiße Brille abnehme, da eigentlich relativ gut dasteht, seriös wirtschaftet, würde ich, glaube ich, als Finanzverantwortlicher von manchen Vereinen einfach die Flinte ins Korn werfen und sagen, das ist doch einfach völlig sinnlos, wenn du gegen einen Verein spielst, bei dem es eigentlich völlig egal ist, was mit dem Geld passiert, weil es eh ausgeglichen wird durch einen großen Konzern im Hintergrund. Und dass dann auch bei diesem Verein, glaube ich, das Thema Nachhaltigkeit vielleicht ja gar nicht irgendwie groß auf dem Schirm ist, weil finanziell nachhaltig wird da auf jeden Fall nicht gearbeitet. Und wenn man dann jetzt im Moment die Begründung sieht, das Bundesverfassungsgericht hat oder Verwaltungsgericht hat ja gesagt, 50+1 ist gesetzeskonform, ist legal. Allerdings sollte man dann die Ausnahmen abschaffen und dann die DFL sagt, naja, das muss man ja eigentlich nicht abschaffen, weil diese Vereine ja eigentlich jetzt nicht unbedingt die Bundesliga dominieren. Das finde ich halt einfach auch eine ziemlich harte Begründung gegenüber Vereinen, die halt seriös wirtschaften. Und ich muss sagen, zum Beispiel, jetzt wenn ich die rot-weiße Brille von Mainz 05 einfach abnehme, gibt es noch einen Verein mit dem SC Freiburg, der noch seriöser anscheinend wirtschaftet, wenn man sich so die letzten 3 Jahre anguckt. Und das aus Sicht vom SC Freiburg ist das dann halt meiner Meinung nach auch ein bisschen heftig, diese Begründung einfach nach dem Motto, naja, die sind ja nicht Serienmeister geworden. Also es ist etwas schwierig, allerdings finde ich es halt, wie gesagt, immer sehr spannend und manchmal nimmt sogar diese Finanztabelle halt auch einen Abstieg voraus. Also letztes Jahr war das bei Werder Bremen zum Beispiel und beim FC Schalke hat man gesehen, wie finanziell schwierig die Lage ist und die beiden Vereine sind ja dann tatsächlich auch abgestiegen. Das ist schon schlimm, wenn man das so sieht, weil ich möchte eigentlich keinem Verein irgendwas Schlechtes wünschen und man aber einfach sieht, wie sich diese Situation finanziell in den genannten Vereinen innerhalb kürzester Zeit gewandelt hat. Ich kann nicht sagen, warum das so passiert ist. Wie gesagt, ich habe nur die Zahlen und das wissen dann wahrscheinlich auch die Fans der eigenen Vereine besser, an welchen Punkten sie das dann festmachen. Aber es ist schon sehr, sehr spannend. Also es ist manchmal spannender als ein 0:0 im Stadion an einem Novemberabend im Nieselregen, sage ich mal, muss ich sagen. Und ich freue mich auch drauf, dann nächstes Jahr diese Tabelle wieder zu machen, um einfach mal zu schauen, wie das bei Corona letztendlich weitergeht. Das Problem ist, man kann die Vereine gerade bei Corona extrem schwierig vergleichen, weil es gibt 3-4 Vereine, die bilanzieren zum Jahresende und der Rest bilanziert zum 30. Juni und das ist jetzt gerade in der Pandemie natürlich extrem schwierig mit den Geisterspielen. Also es ist, man hat das auch dieses Jahr schon gesehen, dass das Corona bei manchen schon voll reinhaut, bei anderen noch weniger. Aber man darf allerdings einfach auch nicht sagen, nur weil es jetzt finanziell nicht gut geht, hat Nachhaltigkeit für uns kein Thema, aber das ist kein Thema. Also ich finde, dieses Thema muss Fußball angefangen werden zu leben, weil, wie du schon gesagt hast, der Fußball ist privilegiert, der Fußball hat eine Vorbildfunktion und ich glaube auch ganz ehrlich, dass der Fußball, wenn er Nachhaltigkeitskonzepte vorlebt, das auch bei vielen Leuten ankommt. Und vielleicht ist sich der Fußball in dieser Sache nicht seiner Wichtigkeit nicht bewusst, aber es wäre wirklich, wirklich eine gute Sache einfach, wenn tatsächlich die DFL nächstes Jahr in den Lizenzkriterien, sag ich mal, nicht irgendwelche weichen Punkte da reinbringt, sondern wirklich harte Fakten reinnimmt, dass die Vereine wirklich in diese Richtung agieren und es nicht irgendwie nur pures Greenwashing ist. Das wäre eigentlich so ein bisschen mein Wunsch für die Zukunft, auch gerade für die Zukunft nach der Pandemie.
Lieber Christoph, ich merke das immer, wenn ich dir zuhöre. Ich könnte mich mit dir über diese Themen stundenlang unterhalten. Wir haben das ja auch an vielen Stellen schon getan. Ich finde aber, das, was du jetzt gerade gesagt hast, setzt so schön einen Punkt unter alles, worüber wir heute gesprochen haben, dass ich den Podcast an dieser Stelle für heute mal zu einem Ende bringen würde, mit der Option, dass wir uns vielleicht an anderer Stelle nochmal weiter darüber unterhalten. Ich werde natürlich alle deine Seiten in den Shownotes verlinken, wie immer, damit alle, die jetzt interessiert, aufmerksam geworden sind auf diese Themen, auch wissen, wo sie dich finden und wie sie sich da weiter bei dir informieren können. Vielen, vielen Dank zum einen für die Arbeit und Zeit, die du überhaupt immer in die Aufarbeitung dieser Themen steckst, und zum anderen auch für die Zeit, die du dir heute für mich genommen hast.
Gerne. Danke, dass ich bei dir zu Gast sein durfte, Mara.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe noch ein paar abschließende Worte heute. Es ist, wie gesagt, der letzte Podcast 2021. Zum einen kann ich nur hier den übellaunigen roten Kater, den ja der ein oder die andere durch Twitter und so weiter kennt, entschuldigen, der hier zwischendurch ob der Tatsache, dass meine Aufmerksamkeit dem Christoph galt und nicht ihm, ziemliches Theater gemacht hat. Also sorry für die Hintergrundgeräusche, die er dabei gesteuert hat. Zum anderen wünsche ich allen HörerInnen da draußen einen gesunden, einen friedvollen Jahresabschluss, allen, die irgendwelche Feste feiern in dieser noch verbleibenden Zeit des Jahres, wünsche ich, dass diese Feste ein bisschen trotz Pandemie so gestaltet werden können, wie sie ihnen wichtig sind. Allen, die einfach einen Dezember ohne bestimmte Festivitäten haben, wünsche ich einen ruhigen und gesunden Dezember, einen ruhigen und gesunden Dezember, einen möglichst positiven Jahresabschluss, trotzdem die Situation so ist, wie sie ist. Es ist für uns alle, glaube ich, ein bisschen unvorstellbar und emotional kompliziert, diesen Winter nochmal und in bestimmten Aspekten sogar schlimmer zu erleben als den letzten. Passt auf euch auf, seid achtsam mit euch und mit anderen, und wir hören uns hoffentlich im neuen Jahr wieder. Bis dann.